Und da muss man eben auch gucken, also sozusagen nicht so diese Aufteilung machen von migrantisch versus weiß, sondern eben, was sind die progressiven Kräfte vor Ort und international und mit wem möchte ich mich verbünden?
Du hörst Pissi, den Podcast des Missy Magazin in Kooperation mit dem Gunda-Werner-Institut. Für Pissi sprechen wir mit spannenden Gästinnen über alles, was uns in Pop, Politik und Feminismus bewegt. In jeder Folge mit einem neuen Schwerpunkt.
Heute sprechen wir mit den AutorInnen Zain Salam Assad und Hengame Yagoubi Farah, auch Missy-Redaktionsmitglied, über das Buch, das mittlerweile als Standardwerk postmigrantischer Lektüre bezeichnet wird. Eure Heimat ist unser Albtraum. Vor kurzem ist die Anthologie von 2019 als erweiterte Neuauflage erschienen. Und über die politischen Ursprünge des Projekts, die Reaktionen darauf und was sich seitdem verändert hat, sprechen wir heute gemeinsam. Ich bin Sera Epcinolu, Co-Chefredakteurin von Missy Magazin und heute euer Host. Hallo Hengame, hallo Zain. Ich freue mich sehr, dass ihr hier seid.
Hallo.
Hallo, schön hier zu sein.
Hengame, vor 5 Jahren hast du gemeinsam mit Fatma Aydemir Eure Heimat ist unser Albtraum herausgegeben als Intervention, wie ihr im Vorwort des Buchs geschrieben habt, die ziemlich eingeschlagen ist. Die Taz nannte euer Buch im vergangenen Jahr ein Standardwerk zur politischen und intellektuellen Orientierung für all jene, die sich in den Debatten der Mehrheitsgesellschaft nur als Objekte wiederfanden. Natürlich gab es dann auch Kritik an dem Projekt, auch aus linkem Kontext, über die wir später noch sprechen werden. In eurem Band sind 14 Essays von deutschsprachigen, migrantisierten und jüdischen Intellektuellen und AutorInnen wie Mitu Sanyal, Max Czolek oder Margarete Stokowski über das alltägliche Leben in Deutschland versammelt und darüber, was es heißt, hier zu leben und ständig als anders markiert zu werden. Was war damals der Anlass für euer Buch?
Also Fatma und ich hatten uns im März 2018 auf einen Kaffee getroffen und auf Enrico gewartet, der zu spät war, und haben dann in der Zwischenzeit darüber gesprochen, was wir gerade so lesen, und haben dann so rausgefunden, dass wir beide gerade so Anthologien oder Sammelbände aus anderen Ländern lesen, die von migrantisierten Menschen so gemacht wurden.
Und zum Beispiel?
Also Good Immigrant aus der UK und Third Culture Kids aus Schweden. Das waren die beiden Bücher. Mhm. Und dann haben wir darüber gesprochen, dass es eigentlich nicht so ein deutsches Gegenstück dazu gibt, und haben uns dann irgendwie so nochmal getroffen und darüber gesprochen, wie könnte das aussehen. Und wir dachten, es wäre schön, wenn es einfach so ein Essayband ist, ein literarischer, wo dann unterschiedliche literarische Stimmen, die wir cool finden, zu jeweils einem Thema, was alltäglich ist, einen Text schreiben. Und dann haben wir so gebrainstormt, wen hätten wir gerne dabei. Von den Leuten, die wir gerne dabei haben wollten, haben auch fast alle direkt zugesagt, obwohl wir da noch gar keinen Verlag hatten und erstmal nur unverbindlich gefragt hatten, was uns sehr gefreut hat. Und tatsächlich das Schwerste war die Verlagssuche, denn bis auf sehr wenige Ausnahmen hat kein Verlag daran gedacht, dass es so gut funktionieren würde. Viele dachten, es wird sich nicht verkaufen. Und dann haben wir aber mit Ullstein uns zusammenfinden können.
Schön. Zain, als der Band 2019 erschienen ist, hast du auch schon 3 Jahre in Deutschland gewohnt und warst gerade in Leipzig. Mhm. Du warst da auch oder bist immer noch in linken Communities aktiv, von denen ich ausgehe, dass dieser Band damals auch rezipiert wurde. Wie hast du damals die Veröffentlichung von dem Band wahrgenommen? Hast du sie wahrgenommen?
Ja, also ich war auch alive damals und habe die deutschen Diskurse mitbekommen. Aber auch da war sie nicht ganz verstanden. Damals haben wir an der Uni Public Climate School in Leipzig organisiert, und ich habe da so einen Kulturraum mit organisiert, auch also vor allem von BIPOC und migrantisierten Menschen. Und da haben wir eine Lesung eigentlich organisiert, und da hat eine Person verschiedene Ausschnitte aus dem Buch vorgelesen. Ich denke, das war mein erster sozusagen Berührungspunkt mit dem Sammelband so direkt. Ja, also ich muss sagen, es hat schon eine Weile gedauert, bis ich selber mehr reingelesen habe, weil ich damals auch nicht so viel deutschsprachige Literatur oder generell deutschsprachige Sachen gelesen habe. Also es hat schon eine Weile gedauert, ja.
Ich habe das Gefühl, viele Leute verbinden selber was mit dem Buch. Ich auch. Ich habe auch eine persönliche Geschichte, die mich mit dem Buch verbindet. Es tut mir total leid, Hengame, du hast sie jetzt schon so oft gehört, weil wir auch zusammen arbeiten. Aber unsere HörerInnen ja nicht und sehen auch nicht. Deswegen erzähle ich es nochmal. Und zwar war ich vor 5 Jahren selbst auch auf der Buchpremiere. und hatte kurz vorher mit dir, Hengame, unter anderem mein Bewerbungsgespräch für die Missy-Praktikumsstelle, die ich damals bekommen habe, und saß dann ganz aufgeregt auf der Buchpremiere mit einer Freundin von mir und habe mich dann aber nicht getraut, Hallo zu sagen. Und es war so sehr schön, dann alle zu sehen und mich so zu freuen auf diese Zeit, die mir dann bevorstand. Und es war auch so, das Buch zu lesen, war viel so in den Zeitraum meiner eigenen Politisierung, als ich mich selber auch so mit der Migrationsgeschichte meiner Familie auseinandergesetzt habe. Und das hat so, it resonated very well with me, diese Gefühle, die viele der Essays dann so angesprochen haben, für die viele noch kein Vokabular hatten, die eben noch nicht so politisiert gewesen sind. Und es ist auch mein meist ausgeliehenes Buch. Ich glaube, ich habe es 12 Mal verliehen und das 12. Mal habe ich es auch nicht mehr zurückbekommen. Also jetzt habe ich ja die neue Ausgabe. Zu Anfang eures Buchs geht ihr auch auf den Begriff Heimat ein, den ihr sehr explizit ablehnt. Dabei könnte man ja sagen, eigentlich kann man den Begriff ja auch reclaimen. Schließlich sehnt sich ja jede Person, egal was für eine Migrationsgeschichte oder was für eine Geschichte jemand familiär mitbringt, sich nach einem Ort, an dem man sich geborgen und in Sicherheit fühlt. Wieso lehnt ihr diesen Begriff trotzdem so explizit ab und auch dieses Reclaiming?
Für uns ist es halt nicht so trennbar von einem rechten Kampfbegriff. Also die NPD heißt ja mittlerweile nicht mehr die Heimatpartei als Unterzeile zum Beispiel, sondern die Heimat einfach nur noch. Der Thüringer Heimatschutz zum Beispiel war eine rechte Terrororganisation, bei der auch das Kerntrio des NSU aktiv war. Und wenn über Heimat gesprochen wird, dann geht es in der Regel auch um ein völkisches, enges Verständnis. Und wir sehen da keine Möglichkeit, das irgendwie progressiv zu reclaimen. Selbst wenn das irgendwie PolitikerInnen oder Leute, die eigentlich so linker unterwegs sind, so probieren, das ist für uns immer noch die gleiche Logik. Sobald du eine Gruppe in eine Heimat einschließt, wirst du immer auch Leute ausschließen. Mhm. Wir finden dann, wie zum Beispiel Simone Didi Ayi, wie es in ihrem Essay im Buch macht, den Begriff Zuhause dann viel schöner, weil das kann einfach auch eine Straße oder ein Kiez sein oder einfach das Sofa von meiner besten Freundin. Das muss keine Ländergrenze sein und man kann ja auch an vielen Orten gleichzeitig zu Hause sein. Und Heimat bringt das einfach für mich nicht mit.
Ja, vielleicht ist das auch eine ganz gute Stelle, um so nochmal über den politischen Kontext zu sprechen, in dem die erste Auflage eures Buchs rausgekommen ist. Das war ja 2019 und ich denke, viele unserer HörerInnen haben das vielleicht nicht mehr so präsent. Was vielleicht auch der Grund für euch gewesen ist, euch direkt auf diesen Begriff zu beziehen. Möchtest du das so ein bisschen ausführen, uns nochmal abholen und uns nochmal einen Einblick geben, was zu dieser Zeit so los gewesen ist, auch innerhalb der Communities, in denen du dich bewegt hast?
Also zeitgleich zu Fatmas und meiner Konzeptionsphase im März 2018 wurde auch das Innenministerium umbenannt in das Ministerium für Inneres, Bau und Heimat. Damals unter Horst Seehofer, kurz das Heimatministerium. Und da gab es dann zum Beispiel die ersten Empörungen darüber, dass nur Männer drin sitzen oder nur weiße Männer drin sitzen und nicht, dass das überhaupt so umbenannt wurde. Und für uns war das eigentlich so ein Peak von so liberalen so Diversitäts- und Inklusionsdiskursen oder so Debatten, die eben so dann am Ende kein Interesse mehr daran haben, Materielles so zu verändern, wie zum Beispiel die Existenz eines Heimatministeriums, sondern dann geht's darum, wer sitzt da. Und für uns war klar, es ist scheißegal, wer die Abschiebung am Ende macht, ob es jetzt eine Transperson of Color oder ein weißer Cis-Heterotyp ist. Wir wollen keine Abschiebungen. Hm. Und das war irgendwie so die Stimmung für uns. Und wir haben so ein bisschen überlegt, was könnten so Titel sein. Wir wollten schon, dass es irgendwie so einen explizit deutschsprachigen oder deutschen Kontext auch hat. Aber es musste für uns auch nicht unbedingt Deutschland im Titel haben und so. Und dann kam Fatma auf diesen und wir haben gesagt, wir nehmen den mit. Und der Verlag hat den auch gemocht. Ja.
Ja, zu der Zeit eurer Konzeptionsphase waren ja noch Stimmen sehr laut, die sehr entzürnt gewesen sind darüber, dass im Jahr zuvor zum ersten Mal die AfD mit 12,9% in den Bundestag eingezogen ist. Mittlerweile, 5 Jahre später, hat sich vieles an dem Rechtsruck, über den wir später noch sprechen werden, auch sehr normalisiert. Die AfD ist jetzt nicht in ihrer ersten Legislaturperiode mehr, sondern wäre heute Bundestagswahl, wäre die AfD laut Hochrechnungen die zweitstärkste Kraft hinter CDU, CSU. Und auch viele andere Parteien der sogenannten Mitte verfolgen mittlerweile rechte Talking Points adaptiert oder verfolgen selber eine teilweise rechtere Politik, als es unter der Merkel-CDU möglich gewesen wäre, wenn man sich jetzt mal die Verschärfungen der Abschiebepolitik der SPD zum Beispiel anschaut. Wie hättet ihr das damals eingeschätzt in diesem politischen Klima? Habt ihr das so kommen sehen, dass es sich so verschärft? War euer Buch so ein Vorhaben, da so nochmal einen anderen Diskurs drüber anzustoßen? Ihr habt es ja richtig Intervention genannt. Wie war da so euer Blick und euer Wunsch für die Zukunft?
Also wir waren jetzt nicht so delusional zu denken, dass unser Buch die Existenz der AfD bedrohen wird im Ganzen. Aber es ist ja so, dass Rechte nicht nur im Bundestag ihren Quatsch machen, sondern auch auf dem Buchmarkt, im Internet, also überall. Und deswegen finden wir es auch wichtig, auch in jedem Bereich eine Intervention so zu machen und da Dinge zu disrupten und eben auch so diese Tendenz, dass man rechten Tendenzen immer mehr Bedeutung gibt und das dann sozusagen, jetzt im Januar ging es um diesen Skandal über dieses Remigrationstreffen in Brandenburg.
Vielleicht nochmal für unsere ZuhörerInnen, die das nicht mehr so präsent haben. Das Recherchekollektiv Korrektiv hat eine Reportage darüber veröffentlicht, wie in Brandenburg am Wannsee, unweit des Hauses, in dem damals die Wannsee-Konferenz stattgefunden hat, ein Treffen von AfD-PolitikerInnen, aber ich meine auch
Martin Sellner.
Genau, stattgefunden hat, wo Pläne geschmiedet wurden zu einer sogenannten Remigration von Menschen, auch deutscher Staatsbürgerschaft mit migrantisiertem oder mit migrantischem Hintergrund. Genau.
Schlagwort Ethnic Cleansing, könnte man sagen. Ja, und es ist ein Skandal, keine Frage. Es ist aber so, dass gleichzeitig eine europaweite Gesetzesreform stattgefunden hat, um Abschiebungen leichter zu machen und um basically das Recht auf Asyl abzuschaffen. Und gewählt wurde das auch von unserer Ampelregierung, FDP, Grüne, SPD. Da ist natürlich die Frage, wie ernst zu nehmen ist dann die Anwesenheit eines Olaf Scholz auf so Anti-AfD-Demos, wenn er das, was sie sozusagen fantasieren, schon so schrittweise ermöglicht. Und vor allen Dingen, er ist der Bundeskanzler. Er geht so auf eine Demo gegen die AfD, als ob er nicht irgendwie auch dran was tun könnte, dass ein AfD-Verbot gäbe zum Beispiel. Es gibt dann eben immer viel so eine Empörung, die sehr performativ ist, aber nicht so richtig Konsequenzen.
Ja.
Und genau.
Es gibt dieses Moment, wo alle ihr Wut externalisieren nach außen und dann irgendwie, die sind alle auf der Suche nach den Schlechten da draußen. Die sind irgendwo, die verstecken sich und ja, ich weiß nicht, waren Tausende, Zehnten von Tausenden von Menschen in Deutschland auf der Straße gegen rechts, aber wo ist rechts irgendwie? Wahrscheinlich bei mir zu Hause, ich weiß nicht. Mhm. Ich habe es nirgendwo gefunden. Irgendwie, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, wir sind jetzt sehr Delulu geworden, was Politik angeht. Und ja, also ich habe das Gefühl, auch für viele Menschen irgendwie ist es so ein Empörungsmoment und man hat das Gefühl, ja, diese Diskurse finden seit eigentlich Jahrzehnten statt. Die waren aber für viele Underground-Diskurse, also und deshalb irgendwie, jetzt ist es so ein Moment, wo Menschen sagen, oh, jetzt kippt es, jetzt kann man hier nicht mehr leben und wie soll man hier weiter klarkommen? Aber ich weiß nicht, ob Deutschland als Heimat jemals kein Albtraum war oder andere Länder auch.
Voll.
Die Jungle World hat 2019, nachdem euer Buch erschienen war, den persönlich-emotionalen Zugang, dem die Texte zu einzelnen Themen haben, kritisiert. Wieso habt ihr euch für diese Art Zugang entschieden? Wen wolltet ihr damit erreichen?
Den Zugang der Essays haben die AutorInnen sich ja selber ausgesucht. Und zum Beispiel bei Max Scholleck ist es ja kein so emotionaler Zugang. Oder bei Enrico Ippolito ist es ja auch eine Kurzgeschichte. Genau, ich würde sagen, es gibt jetzt nicht in jedem Text einen emotionalen Zugang, aber in den meisten einen sehr persönlichen, was aber ja auch persönliche literarische Essays ausmachen. Und das war eben die Form, auf die wir Lust hatten. Es gibt ja super viele Sachbücher, die eher wissenschaftlich fundiert sind. Also die existieren und wir hatten halt Lust darauf.
Ja.
Wir haben ja die Widmung vorne drin für uns. Und wir haben das Buch geschrieben für Leute, die Bock auf diese Texte haben, für Leute, die auch ein Problem mit dem Heimatdiskurs haben, mit völkischem Denken. Und wir haben uns jetzt nicht vorgenommen, Leute unbedingt aufzuklären, aber viele Texte erklären auch einiges. Also das wäre zum Beispiel das, was ich so heute anders machen würde an meinem eigenen Text, weniger so Sachen erklären. Aber dann ist natürlich auch die Frage, wen kann man nicht noch mit ins Boot holen, indem man einfach 2, 3 Sätze zu etwas dazu schreibt oder so. Da war die Einstellung, glaube ich. Also ich denke, das war für uns so der Grund.
Für mich persönlich, ich hatte das ja auch schon gesagt, dadurch, dass es diesen emotionalen Zugang zu den Texten gibt, an die die eigenen Gefühle gut anschließen können, eröffnet einem das selber auch viel Raum oder viel Verständnis, das man vorher nicht gehabt hat. Und ich habe auch das Gefühl, dass viele Leute, die sich noch gar nicht mit dem Thema beschäftigt haben und auch selbst nichts mit dem Thema verbindet, durch diesen persönlich-emotionalen Zugang nochmal leichter mit diesen Themen in Berührung kommen, wenn es eben nicht dieses Analytische ausschließlich hat.
Ist mittlerweile vielleicht veraltet, dass man einfach, müssen wir wirklich dieser Objektivitätsdiskurs noch starten oder irgendwie dürfen Menschen wirklich keine Emotionen haben und irgendwie, wenn die aus einer Emotion heraus sprechen, sind dann die Sachen, die sie erzählen, gar nicht mehr valide. Ich weiß nicht, sind das Fakten oder nicht? Ich habe das Gefühl, das kommt alles so zusammen und natürlich kann man das immer kritisieren und alles kann emotionalisieren oder eben nicht, aber halt die Frage ist eben halt an welcher Stelle und ich denke, das kam zu einem Zeitpunkt, wo es gebraucht würde, dass auch migrantisierte Menschen Emotionen auch, also wieder so Menschlichkeit gewinnen und in dem Diskurs auch Emotionen haben können und zeigen können und diese Emotionen erkannt werden können, auch in der Öffentlichkeit.
Voll, und ich denke, das hat sonst so eine Energy von so, warum meckern die Ausländer jetzt schon wieder? Und ich denke so, weil wir Bock drauf haben.
Voll. Also ich muss sagen, so 8 Jahre in Deutschland, ich habe nur gelernt, noch mehr zu meckern. Also ich muss sagen, ich habe noch nie so viel gemeckert wie das letzte Jahr zum Beispiel. Und mein Leben war nie, also jetzt für mich ganz objektiv, nicht so gut wie das letzte vergangene Jahr. Aber ich weiß nicht, ich telefoniere mit meiner Mama in Syrien und sie sagt nichts, aber ich meckere. Und ich bin so, sorry, ich wohne in Deutschland.
Ja, und du hast ja auch in Ostdeutschland lange gelebt. Ja, da ist Meckern auch auf jeden Fall Leitkultur.
Habe ich sehr gerne mitgenommen.
Du interessierst dich für Feminismus, Pop und Politik? It's a match! Jetzt Missy Print oder Online-Abo abschließen und unabhängigen feministischen Journalismus unterstützen. Ganze 6 Printausgaben für nur 40 Euro. Oder du schließt gleich dein Online-Abo für nur 5 Euro ab. Yeah!
Ein anderer Aspekt, der da aufgegriffen wurde, ist, dass ja nun auch in migrantischen Communities ein Heimatpropagandismus bemerkbar ist, aber eben nicht in Bezug auf Deutschland. Also auch, dass Heimat in diesen Communities ein aufgeladener Begriff ist, wie wir jetzt auch wieder zur EM gesehen haben, bei den türkischen Fans. Aber so Kritik an migrantischen Communities, also der dort auch grassierende Nationalismus, Faschismus, aber auch Islamismus, wird in dem ursprünglichen Band nicht thematisiert. Jetzt in dem Essay, den Zane geschrieben hat, der in der Neuauflage vorhanden ist, schon. Wieso hat es damals diese Leerstelle in dem Buch gegeben? Oder nehmt ihr das als Leerstelle wahr?
Also ich glaube, dass sowohl Fatma als auch ich wirklich eine abgrundtiefe Verachtung von jeder Heimatfeierei schon immer gehabt haben und es gibt in dem Buch jetzt keinen Text, der das so problematisiert, aber es gibt auch keine Texte, die das abfeiern. So, und da wir das aber nochmal expliziter machen wollten, haben wir jetzt in der Neuauflage A im Vorwort nochmal das expliziter gemacht, aber eben auch nicht nur deswegen, aber auch, weil Zane darüber viel schreibt, Zane gebeten, das mit aufzunehmen beim Thema politische Einsamkeit.
Ja, also ich denke, ich wusste nicht, worüber ich sonst schreiben könnte. Und ich freue mich auch, dass ihr das bei mir gesehen habt, weil ich muss sagen, als ich vielleicht das erste Mal von dem Buch gehört habe, ich habe es nicht gelesen, aber ich war auch natürlich sehr kritisch, irgendwie wie alle anderen Menschen. Also auch ganz viele, auch Migranten, weil man erstmal so kritisch ist, wenn andere Menschen in der Öffentlichkeit sehen, die über so Themen sprechen, die einem auch betreffen. Also man kann es nicht einfach hinnehmen und akzeptieren. Und dann war ich so irgendwie, bestimmt ist diese und diese Gedanke nicht drin. Habe ich natürlich damals nicht gelesen, aber dann war es so bei mir so, ist ein interner Boykott oder so. Aber ich glaube auch, dass so der Diskurs in Deutschland auch ist nicht so weit, wie man das denkt sozusagen. Also ich meine, wir führen jetzt Diskurse, die vielleicht in anderen Ländern oder in anderen Orten irgendwie viel weiter sind. Irgendwie. Ich denke, dass man in der Türkei viel besser über Faschismus sprechen könnte, also in linken Kreisen als hier. Also, aber auch über türkischen Faschismus. Also die Leerstellen hier sind super groß. Oder aber den Heimatbegriff sozusagen. Also wenn ich mich darüber so reflektiere, wie ich gelernt habe, was Heimat ist in Syrien, aufgrund von diesem Sozialnationalismus, wie sie das nennen, sozusagen. Ja, irgendwie da habe ich auch was gelernt, was eigentlich gar nicht progressiv sein kann und immer nur mit Hass und Propaganda verbunden ist. Und ich denke mir irgendwie, ja, natürlich, also diese Diskurse will man ja nicht öffnen, weil man halt einfach so viele Wunden hat und möchte die erstmal nicht behandeln, vielleicht auch in vielen Communities. Und man ist halt mit Rassismus und so weiter konfrontiert hier. Und dann das Einfachste ist, dann einfach zusammenzukommen und dann wegzuschauen. Aber wegzuschauen heißt eigentlich Menschen im Stich lassen.
Wieso meinst du, dass es in der Türkei besser funktionieren würde, über Faschismus zu diskutieren? Also was meinst du damit?
Dass zum Beispiel viele Minderheiten, Geflüchtete, viele auch linksorganisierte Menschen der Türkei, die spüren den türkischen Faschismus auch vom Staat, auch im Alltag. Also am eigenen Körper, am eigenen Leib, die kennen das. Die brauchen jetzt keine Erklärung oder die brauchen keinen Workshop. Wer sind die grauen Wölfe oder so? Mhm. Irgendwie, das braucht man gar nicht irgendwie. Und dazu muss man jetzt kein extra Buch schreiben. Die gehen einfach, die machen Pride auf die Straße und die sehen, was Faschismus ist. Und Geflüchtete aus Syrien gerade erleben die schwersten Zeiten in der Türkei. Und das ist auch ein Diskurs, was gerne ignoriert wird, gerade in vielen antirassistischen Räumen. Und ich denke mir, das kann nicht sein. Und ich sage das nicht nur, weil ich aus Syrien komme. Natürlich bin ich biased, aber das sind tausende ähnliche Diskurse, die gleichzeitig stattfinden und man die einfach so ignoriert und einfach verdrängt, weil man die nicht sehen möchte. Also jetzt irgendwie, wenn man schaut nach Saudi-Arabien, ist es ja jetzt nicht viel besser. Also ich weiß nicht, ist nicht jetzt der größte antirassistische Staat der Welt oder so. Mein Opa hat 30 Jahre dort gearbeitet, wurde so schlecht behandelt. Wenn ich mich daran erinnere, was er uns erzählt hat, dann denke ich mir, okay, warum ist diese Geschichte nicht genauso relevant wie die Geschichten von Vertragsarbeitern oder Gastarbeitern hier in Deutschland? Warum ist der als Arbeiter nicht wichtig? Oder warum sind Geflüchtete, die in Tunesien landen und Marokko, in Libyen, warum sind die nicht wichtig? Also das sind rassistische, antirassistische Diskurse. Und ich denke, irgendwie könnte ich so oft die nicht greifen. Und man reproduziert sie manchmal selber, muss man sagen. Manchmal habe ich Angst, irgendwie, wie gehe ich auch daran? Weil man will ja andere Menschen nicht angreifen und gleichzeitig ist es so eine schmale Linie, also dazwischen, wie man das alles so navigiert. Und dann schaut man, wie Menschen ihre auch manchmal Erfahrungen so instrumentalisieren, damit die andere Menschen einfach komplett delegitimieren. Also so, wenn man eine schlechte Erfahrung mit einer gewissen Menschengruppe, lass uns sagen, keine Ahnung, eine Person kommt aus Syrien, fühlt sich nicht wohl in türkischen Communities oder so, dann versucht dann die Menschlichkeit von den türkischen Communities abzusprechen oder andersrum. Das wird hier in Deutschland so irgendwie ja runtergebrochen auf eine Art und Weise, die dann einfach nicht mehr politisch ist und so persönlich. Das ist vielleicht, was mich am meisten aufregt, weil wir ja führen keine Kämpfe gegen Menschen, sondern gegen Ideologien, die diese Menschen tragen. Und wir müssen uns halt am Ende als Gesellschaft emanzipieren und wir müssen streiten und auch mit unseren Eltern streiten, die auch faschistische Geschichten mitgetragen haben. Selbst die Progressiven hatten diese Anteile in sich. Es gibt jetzt niemals dieses Volk oder diese Menschen, die immer emanzipiert waren, diese imaginierten Bilder von irgendwie, wir waren alle die Widerstand der Welt und wir waren alle ArbeiterInnen. Ich habe das Gefühl, das müssen wir auch in unseren migrantischen Communities reflektieren und verstehen, das kann vielleicht nicht immer der Fall sein. Und auch wenn es mal der Fall sein könnte, muss man auch alles im Kontext setzen.
Absolut. Weißt du, ich dachte gerade noch, die Themen, die Zane gerade aufgezählt hat und was du auch vorhin in deiner Frage gesagt hast, das sind auch alles super wichtige Themen. Wenn man jetzt alles davon in einem Buch abdecken wollen würde, müsste man das Buch anders machen. Dann sagst du zu der schwarzen Person, schreib was zu Anti-Blackness. Dann sagst du zu der jüdischen Person, schreib was zu Antisemitismus. Dann sagst du zu einer kurdischen Person, schreib was zu antikurdischen Rassismus. Dann sagst du zu vielleicht einer geflüchteten Person, schreib zu Islamismus. Dann sagst du oder über Flucht oder und so weiter und so fort. Also wenn du sozusagen sagen willst, dieses Thema muss da vorkommen. Aber wenn du sagst, schreib über Vertrauen, schreib über Liebe, schreib über Sex, dann schreibst du darüber, was dir in den Sinn kommt. Und dann will ich das nicht so micromanagen und sagen, ah, aber du bist eine schwarze Person und hast jetzt gar nicht das Wort Anti-Blackness in dem Text verwendet, willst du das nicht nochmal überarbeiten? Weil darum ging's. Wir hatten keinen Bock mehr darauf, dass man immer nur die Themen zu schreiben kriegt, die irgendwie mit der Identität zu tun haben, sondern dass man von seinem Ich heraus über das schreibt, worauf man Bock hat.
Ja.
Und eben nicht so Erklärtexte.
Jetzt sind 5 Jahre vergangen, seitdem ihr das Buch zum ersten Mal rausgebracht habt und ihr habt eine Neuauflage zu Beginn des Jahres herausgebracht, die um 3 weitere Essays ergänzt wurde. Einen zu Vernunft von Dana Vohwinkel, eine zu Lachen von Anna Duschime und einen von dir, Zane, zu Einsamkeit. Wieso habt ihr euch dazu entschieden, jetzt nochmal eine neue Version dieses Buchs rauszubringen?
Also entgegen der Prognosen vor 5 Jahren hat sich das Buch doch ganz gut verkauft und verkauft sich immer noch und es gibt immer wieder Auflagen, die neu gedruckt werden. Und wir dachten uns, warum nicht zum Jubiläum? Weil der Verlag wollte auch immer, dass wir eine zweite Edition noch machen, also nochmal einen komplett neuen Band. Und wir waren so, nee, ja, das hat dann so Fast and Furious 7-Vibes. Wie diese 7-Vibes.
Unlearn Patriarchy-Bände, die dann so genau viel rauskommen, ja.
Ich war so, ich weiß nicht, oder wir waren so, ich weiß, wir wissen nicht, ob wir jetzt nochmal 14 Banger rausholen können. Aber wir können nochmal so 3, die wir ergänzen wollen. Und den anderen Leuten die Möglichkeit geben, wenn sie möchten, noch hier und da was zu aktualisieren, ja, in ihren Texten, neues Vorwort, einfach als Taschenbuchversion. Wir haben eben auch nicht die Zeit, gerade einen kompletten neuen Band nochmal zu machen. Es ist halt auch sehr viel Arbeit. Wir haben ja uns alles selber ausgedacht. Wir haben die Leute angefragt. Wir haben die ersten und zweiten Lektoratsrunden gemacht. Und Fatma und ich sind eben da auch mit unseren eigenen Projekten zu sehr eingespannt, um das nochmal so auf die Beine zu stellen, aber waren dann froh, dass der Verlag auch Bock hatte, nochmal so ein kleines Update zu machen.
Ja.
Und wir haben dann überlegt, okay, welche Texte fehlen uns? Und eben wegen der Kritik, die du schon gesagt hattest, aber auch, weil das ein Thema ist, was uns beschäftigt hatte, waren wir so, wir haben auf jeden Fall Bock, A, dass das Thema Einsamkeit irgendwie vorkommt, dass es auch eine Perspektive gibt von Menschen, die nicht in einen, ja, BIPOC oder migrantischen Raum gehen und sagen, geil, das sind alles meine Leute, ich fühle mich total wohl, hier bin ich zu Hause oder so, sondern Leute, die auch den Diskurs, den wir ja auch mittragen, kritisieren, dass im Antiradiskurs in Deutschland der Ton vor allem von Leuten angegeben wird, die hier geboren und aufgewachsen sind oder schon sehr früh hierher gekommen sind, die deutsche Pässe haben, die also sehr vieles, was die Dimension von Rassismus ausmacht, und da hat so ein Pass eben auch viel mit zu tun, nicht mal in der vollen Wucht erfahren. So, das war uns wichtig zum, ja, einen.
Jeder Essay in eurem Band ist einem Thema gewidmet, wie wir jetzt schon so haben durchscheinen lassen. Zane, bei dir geht es um Einsamkeit, genauer gesagt um politisch induzierte Einsamkeit eigentlich. Du schreibst, meine Einsamkeit ist die Folge meiner Politisierung und meines Daseins, sei es damals in der Heimat oder jetzt in der Fremde. Du bist in Syrien geboren und aufgewachsen und dann 2016 nach Deutschland gekommen. Was meinst du mit dieser Einsamkeit und was hat sie politisch damals ausgelöst? Magst du das einmal beschreiben?
Ja, ich habe das Gefühl, es ist nicht etwas, was mich jetzt so ausmacht, sondern ich denke, das ist so eine Erfahrung, was vielleicht auch viele Menschen hier auch machen. Ich denke so, wenn man in einer Diktatur aufwächst, ist man einfach einsam. Das ist vielleicht die Art und Weise, wie solche faschistische Systeme funktionieren, dass wir halt einfach, wir sind Kinder und wir haben das Gefühl, wir sind nicht Teil eines Kollektivs. Und wenn wir Teil eines Kollektivs sind, dann ist es in diesen Momenten, wo wir in dem Backyard, in der Schule, sorry, ich habe das deutsche
Schulhof.
irgendwie zusammenstehen und irgendwie für den, in Anführungszeichen, Führer oder Anführer sozusagen singen und Slogans rufen und so weiter, sozialistische Slogans rufen. ich habe das Gefühl, das waren die einzigen Momente, wo ich dann mit anderen Menschen zusammen war. Und es waren auch einsame Momente. Und dann kommt man hierher und dann ist man nur zusammen, wenn man halt irgendwie, keine Ahnung, über Essen spricht oder über so gewissen Sachen, aber man ist halt auch eigentlich gar nicht so bereit, über die Unterschiede zu sprechen. Und ich denke mir irgendwie, aber ich bin hergekommen, weil ich damals nicht über diese Unterschiede sprechen könnte. Und hier möchte ich auch über diese Unterschiede sprechen, aber ohne, dass wir streiten.
Was für Unterschiede?
Also zum Beispiel, wie wir so Religion zum Beispiel erfahren und so weiter. Also ich habe nicht unbedingt nur ein negatives Bild zum Beispiel von der Art und Weise, wie ich zum Beispiel Islam in Syrien erlebt habe. Aber es ist trotzdem eine komplett andere Erfahrung oder als was man hier in Deutschland kennt. Auch in Deutschland gibt es tausende Communities, die leben das auch komplett unterschiedlich. Und ich habe das Gefühl, dadurch, dass man so hier rassifiziert wird zum Beispiel, dann wird man irgendwann zu einer homogenen Masse. Und man macht sich zu einer homogenen Masse. Und diese homogene Masse, dazu will ich nicht gehören. Weil die ist entstanden durch den rassistischen Blick. Und ich will diesen rassistischen Blick nicht annehmen. Weil so lebe ich nicht. Und so leben meine meisten meiner Freundinnen nicht. Und wir leben auch ganz unterschiedlich mit Religion, mit Sexualität, in der Art und Weise, wie wir sozialisiert wurden. Wenn wir, keine Ahnung, Fatouche oder Tabouleh machen, waren wir das anders. Es ist nicht so, dass es so eine bestimmte Art Hummus gibt oder Falafel oder was auch immer. Selbst das ist es nicht so. Und dann bist du hier und dann ist es so irgendwie, keine Ahnung, es ist alles einfach eine Sache. Es ist alles eine Kultur, es sind alle eine Gruppe. Ja. Und ich denke mir, ich kenne aber niemanden aus dieser Gruppe und ich kann mich mit niemandem identifizieren und ja.
Ja, das hast du auch geschrieben, dass das dein Problem ist mit Sprachpolitiken und Selbstbezeichnungen, die hier existieren, wie BIPOC oder rassifizierte Menschen, weil es eben diesen Eindruck einer kollektiven Erfahrung erzeugen würde. Aber geht es nicht bei Sprachpolitiken, also ich spiele jetzt ein bisschen Devil's Advocate, gerade darum, systemische Ungleichheiten zu benennen?
Ja, also natürlich und die sind ja auch hilfreich. Man braucht das in jedem Diskurs und ich denke, ich bin auch eine der Personen, die das auf jeden Fall auch mit nutzt sozusagen, weil ich denke, je nachdem, wo man arbeitet, wenn du in den Medien arbeitest, in der Politik und so weiter, gerade hier in Deutschland und ich denke, nach dem Zweiten Weltkrieg haben Journalistinnen eine andere Rolle bekommen und die sind nicht nur irgendwie Leute, die irgendwas aufschreiben, sondern irgendwie die sind Menschen, die auch ein antifaschistisches Consciousness haben sollen und wenn nicht, dann machen sie ihre Arbeit vielleicht ein bisschen nicht richtig und da kennen die ihre Geschichte nicht oder die Geschichte von ihrem Beruf. Aber ich bin halt eher dagegen, dass wir uns darauf reduzieren oder dass wir uns auf einen Moment reduzieren in einem Diskurs. Das sind alle Momente in einem Diskurs und vielleicht in 10 Jahren gibt es neue Sprachpolitiken. Vielleicht morgen finden wir neue Begriffe und wir lernen uns kennen. Und deshalb wird es niemals ein Akronym geben, was all unsere Erfahrungen so beschreiben kann. Wir sind so viele, wir sind so unterschiedlich und es geht nicht nur um Diversität von Menschen, die in dem Heimatministerium sitzen wollen, sondern es geht darum, wie wir wirklich hier in Deutschland leben und wir sind nicht eins.
Ja.
Ich glaube, das Problem mit vielen dieser Begriffe ist halt nicht, dass sie existieren, weil sie ja auch Solidaritäten aufmachen wollen. Zum Beispiel bei People of Color ist ja im Ursprung erstmal gar nicht impliziert, dass alle Leute gleich sind, sondern dass sie alle von Rassismus betroffen sind. Und das Problem wird aber, dass sie sehr essentialisierend verwendet werden. Wenn dann zum Beispiel sagen, BIPOC sind halt haariger als weiße Leute, das ist halt Bullshit. Erstmal stimmt das nicht für alle rassifizierten Menschen. Und es gibt auch weiße Leute, die aufgrund von hormonellen Dingen oder so, was so die Norm angeht, so haariger sind oder whatever. Also so, jetzt mal so als ganz banales Beispiel, ne? Oder dass dann irgendwie so gesagt wird, alle BIPOC benutzen eine Gießkanne, wenn sie aufs Klo gehen und so. Das stimmt halt alles nicht. Und es wird halt dann so eine Dualität aufgemacht. Also weißt du, weiße Leute mit Darmerkrankung benutzen auch eine Gießkanne meistens, wenn sie einen guten Proktologen haben. und das sind aber dann so essentialisierende und identitätsstiftende Momente, die dann wieder zu Ausschlüssen und so führen. Also ich habe mit einer Freundin oft darüber gesprochen, dass auf Twitter so, es gibt so die Schweinefleischbubble, die dann so Leute, die irgendwie so kanakisch sind, da, wenn die dann irgendwie so auf einem Foodbild irgendwie sehen, die essen Schweinefleisch, dann so dafür wie so Polizei über die herfallen. Und ich denke so, sind wir im Iran? Also so ganz überspitzt gesagt, ne? Natürlich sind wir nicht im Iran. Das würden wir sonst spüren. Aber dieses Essentialisierende und eben auch so dieses 1:1 Übernehmen von US-amerikanischen Begriffen auf europäische und spezifisch auch deutsche, die da keinen Sinn so groß machen, wo dann so zum Beispiel Antislawismus oder Antisemitismus nicht mitgefasst wird, wo dann Leute aus Ex-Jugoslawien plötzlich als weiß gerastert werden. Also so, das ist halt, wo Leute dazu neigen, faul zu sein und nicht die Übersetzungsarbeit zu machen oder eben sich gleich neue Begriffe zu überlegen.
Ja. Das ist also auch das, was du meinst, wenn du schreibst, dass Sprache die eigentlich diskriminierende Struktur dekonstruieren will, wiederum eine Realität konstruiert, die andere Erfahrung überlagert? Oder was meinst du mit Erfahrungen, die gerade spezifisch in deiner Geschichte überlagert wurden?
Ich denke, es geht nicht nur um meine Geschichte. Die ersten 5 Jahre, wo ich in Leipzig gewohnt habe, habe ich vor allem mit Geflüchteten gearbeitet, die vor allem arabischsprachig sind, viele auch aus Syrien. Und ich muss sagen, ich sage das so immer, es klingt immer cringe, aber irgendwie, als ich nach Deutschland kam, ich hatte einen Kulturschock, aber nicht wegen Deutschland, sondern weil ich für das erste Mal mit Menschen aus Syrien zu tun hatte in der Art und Weise. Weil wir leben auf eine Art und Weise, wo man gar nicht zusammenkommt. Man ist so separiert. Und dann, also dieses Moment, wo wir zusammengekommen sind, hier, aus unterschiedlichen Gründen, aber auch aus sehr ähnlichen Gründen, gleichzeitig, ja, dann hat man so gemerkt, oh, wir sind auch so, so unterschiedlich. Wir haben auch unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Geschichte und so weiter. Und genau, und da habe ich auch gemerkt, irgendwie, wie soll ich jetzt diese Geschichte sozusagen weiter erzählen? Also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo gehe und ich sollte erzählen, wie leben queere Menschen in Syrien. Natürlich kann ich jetzt aus heutiger Sicht gar nicht machen, aber irgendwie das könnte ich nicht erzählen. Ich weiß nicht, wie Menschen das in Damaskus gemacht haben oder in Aleppo oder in anderen Orten. Also es ist so, in jeder Stadt ist es ja auch einfach komplett anders, je nachdem, wo man herkommt, wie viel Geld man hatte und so weiter. Und ich habe das Gefühl, all das geht so runter. Und es ist nur wichtig, dass wir einfach als so Opfer am Ende dargestellt werden, weil im Diskurs können wir nur rezipiert werden, wenn wir Opfer sind. Und wenn wir Opfer sind, am Anfang gehen wir auf so solche sehr simplen Zuschreibungen, die vielleicht nicht simpel gedacht waren, wurden am Anfang, aber die sind am Ende so geworden, dass wir halt einfach, oh, aber das ist ja einfach die geflüchtete Person, das ist ja nur ein Opfer und als ob diese Menschen gar keine Geschichte haben, als ob diese Menschen gar keine Komplexität mitbringen, nicht verstehen, was hier abgeht oder nicht verstehen, dass sie hier ausgeschlossen werden. Und nicht nur von weißen Menschen, sondern auch von vielen, auch migrantisierten Menschen, die Politik machen und so weiter. Ich denke, das ist ja auch so ein Punkt, dass so, ach, was jetzt durch Diversitätspolitik ja weiterkommt, man schaut ja in den USA oder UK oder so, vielleicht da sind fortgeschrittene Beispiele dafür, wie unprogressiv auch migrantisierte Menschen in der Politik sein können. Und ja, aber nicht nur.
Im Kern geht's in deinem Text um eine wichtige Kritik an linken unterkomplexen Positionen, um Verschlagwortung, um Symbolpolitik, Doppelmoral zum Beispiel. Beschreibst du am Beispiel der WM in Katar, wie Rassismen gegeneinander ausgespielt werden, dass Rassismus in Deutschland von diesen Communities beklagt wird, aber der Rassismus der Kataris, die menschenunwürdigen Bedingungen, unter denen die ArbeiterInnen da gearbeitet haben, ausgenommen wurden und auch umgekommen sind, zum Teil werden dann nicht kritisiert. Also kritisierst du eine politisch linke Haltung, die du bemerkst, die wenig Nuancierung und Differenzierung in komplexen politischen Zusammenhängen zulässt. Warum, also Frage an euch beide, wird sich aus linker Position so schwer getan, differenziert Kritik zu üben und zum Beispiel auch Islamismus zu kritisieren?
Ich sag nur erstmal was, ich habe nicht gesagt, dass die Menschen gar nicht die Lage in Katar problematisiert haben, sondern die haben das so vielleicht nicht als erste Priorität gehabt, sondern das war vielleicht die 10.000. Priorität. So. Irgendwie. Es gibt generell in linken Gruppen dieses Problem, wie man mit dem eigenen Schuld, mit der eigenen Position umgeht. Und dann halt irgendwie, ich möchte nicht rassistisch sein zum Beispiel und dann irgendwie, ich halte mich zurück bei diesem Diskurs oder ich möchte ganz progressiv sein und deshalb supportet die Person irgendeine rassistische Position oder Position, die rassistisch weitergeführt werden kann, jetzt so ganz grob gesagt. Und ich denke so, bei Katar war so ein Beispiel und jetzt kam es nochmal mit der Türkei und EM und ich habe das Gefühl, das ist so lustig, weil ich habe vor ein paar Tagen auch von einer Wissenschaftlerin, die hier in Deutschland lebt, und ich habe so einen gesehen, dass sie so geschrieben hat, ja, irgendwie, es schmerzt mich zu sehen, wie Menschen aus der Türkei hier in Deutschland so so wrongfully so rassifiziert werden aufgrund von Faschismus, was dort stattfindet und so weiter, und wo ich mir gedacht habe, ja natürlich, ich bin ja auch voll, ich bin auf jeder Demo gewesen zum Beispiel, die hier in Deutschland stattgefunden hat, die eher so Menschen getroffen hat, die eigentlich eher migrantisch deutsch sind. Also ich habe nicht so oft Menschen gesehen, die dann bei unseren kleinen Kundgebungen waren, also bei unseren, also die von auch anderen Menschen, die vielleicht in den letzten 10 Jahren nach Deutschland gekommen sind. Also es waren immer sehr viele selbstorganisierte Sachen, wo vielleicht mal ein paar ältere Personen dabei waren und so weiter. Also es ist immer irgendwie so zu schauen, okay, ja, natürlich, das hat so einen rassistischen Diskurs in Deutschland ausgelöst und das wird es immer so sein und wir müssen dagegen treten, aber warum ist es nicht wichtig, auch im gleichen Satz zu erwähnen, dass dieser Faschismus nicht ausgedacht ist irgendwie? Also diese Menschen werfen dann in dem Moment sozusagen uns Whataboutism, während sie Whataboutism machen. Und das irgendwie, ich finde es sehr ermüdend, weil ich mir denke, irgendwie, ja, wir sind ja sehr nah beieinander. Also wir stehen für die gleichen Dinge. Aber sag mir nicht, dass ich nicht sozusagen den Faschismus des türkischen Staates nicht benennen darf und dass dieser Faschismus wird auch gesellschaftlich im Alltag getragen, auch gegen Geflüchtete, nicht nur aus Syrien und seit Jahren. Und das gefördert von europäischen Geldern durch diese Türkei-Abkommen, also was ja passiert ist. Und das ist alles so ein Projekt, aber wir können nicht die ganze Zeit so sagen, oh, ja, eigentlich, ja, die Menschen dort leben dort, ist ja halt ihre Natur. Nee, Faschismus ist nicht ihre Natur. Die Menschen dort sind nicht so. Und die werden halt durch diese Politik immer wieder zu Faschismus gedrängt und man supportet das. Und man muss verstehen, dass man, wenn man in der Diaspora lebt und gewisse Zugänge hat, hat man eine gewisse Verantwortung, gegen diesen Faschismus zu stehen. Wenn man das nicht wirklich ordentlich macht, dann handelt man es auch im Sinne einer faschistischen Ideologie.
Ich glaube, weil in Deutschland der öffentliche Diskurs zu Islamismus sehr stark von so rassistischen Ressentiments so instrumentalisiert, also mit rassistischen Ressentiments so instrumentalisiert wird. Und zwar auf eine Art, die von einer Doppelmoral zeugt, dass man Islamismus zum Beispiel mit Abschiebungen bekämpfen möchte, gleichzeitig dann aber keine Probleme damit hat, mit Regimen wie in der Türkei, wie in Iran, wie in Saudi-Arabien, die islamistisch sind, wirtschaftlich oder politisch für Deutschland so convenient Deals abzuschließen. Also sozusagen, es ist ja keine vernünftige Islamismusbekämpfung sozusagen. Aber Leute denken, wenn man Islamismus kritisiert, dann muss man entweder in diese Rassismuskerbe schlagen oder man muss die Klappe halten aus Angst davor, unsolidarisch zu sein. Und diesen Gedankengang konnte ich sehr lange gut nachvollziehen. Mittlerweile denke ich so, naja, du willst nicht unsolidarisch sein mit den einen Leuten, was auch richtig ist, aber du bist dann ja auch unsolidarisch mit jenen, die hier vor Ort und global von Islamismus betroffen sind. Und das sind überwiegend rassifizierte Menschen. Und zwar jene, die weniger privilegiert haben als Menschen wie ich, die hier mit deutschem Pass leben, die hier geboren und aufgewachsen sind, die auch nicht innerhalb der Familiengeschichte einen von IslamistInnen oder zum Beispiel türkischen FaschistInnen ausgeübten Genozid irgendwie im Background zu haben, ne? Und dann finde ich es eben unsolidarisch zu sagen, deswegen halte ich da meine Klappe. Der richtige Weg wäre meiner Meinung nach, eine linke Islamismuskritik zu formulieren, was ja auch zum Beispiel viele kurdische oder armenische AktivistInnen auch schon sehr lange machen, aber nicht immer dafür Applaus bekommen und dadurch auch in so eine Vereinzelung oder in so eine einsame Position geraten. Aber ich finde es so banal, dass man immer betonen muss, ja, graue Würfel sind vielleicht rechts, aber sie erfahren auch Rassismus. Ja, aber das sind trotzdem Faschos. Und wenn man sich so anguckt, warum die in Deutschland so viel Promotion auch machen konnten in den letzten Jahrzehnten, dann führen die Wege ja auch zu deutschen PolitikerInnen von CDU, CSU zum Beispiel, die keinen Bock drauf hatten, dass die VertragsarbeiterInnen damals sich in Gewerkschaften organisieren, kommunistisch sind, links sind und dann eben schön Geld an rechte Strukturen gegeben haben, um da den Daumen drauf zu halten sozusagen. Und diese Zusammenhänge muss man eben auch benennen. Und dann finde ich, kommst du nicht rechts raus, sondern dann bleibst du auch in der linken Haltung, wenn du das so mitnimmst. So, wenn du dann sagst, alle Araber sind primitive Frauenschläger und Islamisten und deswegen muss man sie abschieben, ja, of course, das ist rassistisch und das ist rechts, da muss man jetzt auch nicht drüber diskutieren. Es ist ja auch nicht so, dass es keine, vor allem weißen Linken gibt, die solche Bilder auch irgendwie so mitprägen. Es ist ja nicht so, dass es allen Linken dann auch gelingt, eine Islamismuskritik zu formulieren, die stabil ist. Aber daran müssen wir uns halt alle zusammen üben. Also ich krieg halt so von Debatten mit, wo Leute sagen, man darf gar nicht erst Islamismus sagen, weil das antimuslimischer Rassismus sei. Und ich finde, das ist so eine Bullshit-Debatte, weil ich so denke, also es wird dann gesagt, es gibt ja auch für christlichen Fundamentalismus nicht den einen Begriff, aber es gibt ja auch nicht nur den einen christlichen Fundamentalismus. Da gibt es ja unterschiedliche Bewegungen. Ich finde dieses Ding von du darfst dieses Wort nicht sagen, weil es könnte Gefühle von Erdogan verletzen, ist halt, also dann denke ich so, mit wem machst du dich eigentlich, also mit wem bist du eigentlich solidarisch?
Das stimmt.
Und da muss man eben auch gucken, also sozusagen nicht so diese Aufteilung machen von migrantisch versus weiß, sondern eben, was sind die progressiven Kräfte vor Ort und international und mit wem möchte ich mich verbünden?
Ja. Ja, und ich musste nur dazu noch was sagen, dass wenn man auch so an, also wenn man jetzt in Syrien schaut und so weiter, die Regierung wird auch sehr oft zum Beispiel als eine progressive Regierung verstanden, weißt du, also nur weil, keine Ahnung, der Präsident irgendwie in Großbritannien studiert hat, seine Frau trägt kein Kopftuch und so weiter und das ist an sich so sehr rassistisch irgendwie. Und wenn man die Geschichte von seinem Vater schaut, dass er auch sehr viele, auch zum Beispiel sunnitische Muslime, also mit der Beschuldigung zur Muslimbruderschaft zu gehören, irgendwie umgebracht hat, die Hammer-Massaker in den 80ern und so weiter. Und dann hat er selber nochmal mit den Kräften kooperiert und gearbeitet. Und er arbeitet die ganze Zeit mit dieser Dynamik, von wegen, wir schützen die Minderheiten, wir kämpfen aber auch mit antimuslimischem Rassismus, was auf uns projiziert wird. Aber gleichzeitig erstärkt dieses Bild in Syrien zum Beispiel, also gegen auch zum Beispiel muslimisch presenting Menschen und so weiter. Und das sind so auch so ein Spannungsfeld, was komplett wegfällt, sozusagen, wenn man halt solche kurze Analysen macht, wie eigentlich faschistische Regime funktionieren. Und genau, und dass man so denkt, okay, ja, Islamismus ist was, was wir hier nur diskutieren, aber eigentlich ist der antirassistische Diskurs wird auch genauso reclaimed in zum Beispiel regressiven Staaten wie Syrien. Und da ist es dann nicht mehr so progressiv, so zu sprechen, wie wir hier sprechen. Also wenn man jetzt dort in Alltagspolitik schaut und so weiter, dann muss man schon schauen, was sie instrumentalisieren, was dort irgendwie gesagt wird und gegen wen, in welchem Moment und so weiter. Also ja, und deshalb muss es schon viel globaler oder auch progressiver gedacht werden und es ist auch schon Fleißarbeit.
Für viele Menschen, auch Menschen, für die linke Politik eigentlich gemacht ist, gilt links mittlerweile als Red Flag im Diskurs. Ich habe das Gefühl, dass auch Leute, die eigentlich eine politische linke Haltung in sich tragen, die Bekämpfung von Armut, finanzielle Gerechtigkeit, das alles denen wichtig wäre oder auch ein Antirassismus, dass sie so von Diskurse, die über unsere Generation geführt werden, dass sie sich damit nicht mehr identifizieren können und das so ablehnen.
Wegen so Wokeness-Stuff meinst du? Oder?
Zum Beispiel.
Ah ja.
Gefühlt wird jeder Diskurs in Deutschland zu einem Kulturkampf. Und das ist an sich jetzt so schon ein Turn-off so irgendwie für viele Leute. Also weil irgendwie das ist dann wird dann sehr elitär natürlich dann aufgeführt und dann werden so nur bestimmte Personen sozusagen halt, die streiten untereinander, niemand versteht, was genau abgeht und dann, genau, und das geht halt an der Realität vorbei sozusagen, also außerhalb von der kleinen Bubbles sozusagen. Das ist schon ein Problem. Ich habe das Gefühl, Leute instrumentalisieren das Wort Wokeness, um das zu beschreiben, aber eigentlich ist eher dieses Problem, dass wir sprechen materielle Probleme und ich schaue es an. Und all das wird dann so in eine Kulturkritik und Kulturkampf so umgedeutet. Und ja, ich weiß nicht, wie man das so gut hinkriegt. Und es gab bisher jetzt nicht unbedingt diese ganz, ganz stabile Linke, die sich zusammen organisiert hat und gesagt hat, jetzt in den letzten Jahren irgendwie, wir machen jetzt diesen Punkt zusammen und so weiter. Sondern es gibt sehr viele Spaltungen und es gibt sehr viele unterschiedliche Prioritäten, denke ich. Also, und das merkt man auch, wenn Menschen zum Beispiel für Klassenkampf stehen, dann haben die manchmal keine Ahnung von Kampf gegen Rassismus oder Antisemitismus und so weiter. Deshalb, ich denke, sehr oft verlieren sich die Kräfte, gerade wenn rechts so stark wird auch. Und ja.
Es gibt halt da auch sehr viele Teile- und Herrschepolitiken, was du eben auch schon so gesagt hast. Dann wird so dieses Bild von Ausländern nehmen uns die Jobs weg, immer wieder dann so aktualisiert und so werden migrantische und weiße ArbeiterInnen gegeneinander ausgespielt. Es werden Queers und ArbeiterInnen, Queers und MigrantInnen, muslimische versus jüdische Menschen und so weiter und so fort immer so gegeneinander ausgespielt durch eben auch so rechte Kräfte, aber nicht nur. Und man darf auch nicht vergessen, dass wir in einem unglaublich antikommunistischen Land leben. Also ich weiß, das war so kurz vor der Pandemie und viele von uns erinnern uns nicht mehr daran, aber wenn wir uns die Landtagswahlen in Thüringen anschauen, wo es im Landtag um die Wahl eines Ministerpräsidenten ging, hatte die FDP mit ihren 5% sich mithilfe der AfD wählen lassen, um sich von links abzugrenzen, um nicht, also weil die so eine, weil die diesen Mythos der Hufeisentheorie verfolgen wollten. Und Leute haben so krass Angst davor, zu sehr nach links zu driften, dass denen Faschos angenehmer vorkommen. Und warum gibt es diese große Angst vor links und nicht so sehr vor rechts? Weil Faschos sich mit dem Kapitalismus sehr gut vertragen und Linke nicht. In einer kapitalistischen Gesellschaft ist Faschismus nicht so sehr eine Bedrohung für die Wirtschaft, wie der Kommunismus es ist. Und gleichzeitig gibt es aber natürlich auch so Debatten von so Leuten, die so sagen, ey, nee, Leute, wenn Faschos an der Macht sind, dann gehen unsere ganzen migrantischen ArbeiterInnen weg und so. Also so, das gibt's dann irgendwie so auch. Aber der Neoliberalismus befördert den Faschismus eben auch.
Ja, und am Ende sind die Menschen wirklich mit ihrem Alltag beschäftigt. Man merkt irgendwann, ich merke auch zum Beispiel unter vielen meinen Freundinnen, die auch aus Syrien kommen, dass sie halt so sehr damit beschäftigt, keine Ahnung, ihr Aufenthalt zu verlängern, als irgendwie links zu sein. Also jetzt irgendwie und sich irgendwo zu organisieren und so weiter. Viele sind auch trotzdem organisiert oder gehen auf Demos und so. Das ist auch ein Teilzeitjob, was man irgendwie, oder manchmal Vollzeitjob, was man auch nebenbei macht und je nachdem, welche Lebensrealität man hat, ist ja auch, es macht es auch nicht so einfach, sich eine Gruppe anzuschließen oder eine Vision, weil die Vision dann nicht mehr so realistisch erscheint. Das hatte ich ja auch mal kurz irgendwie, wo ich mir gedacht habe, was ist das irgendwie jetzt?
Die traurige Wahrheit ist aber eben auch, dass Rechte viel besser im Community-Building sind als Linke, obwohl deren Vorstellung von Community oder Gemeinschaft viel ausschließender ist, als die linke Utopie es ist.
Bevor wir jetzt zu unserem Schluss kommen, habe ich noch eine letzte Frage und zwar, was bräuchte es denn jetzt, um sich den politischen Entwicklungen, die jetzt in den letzten 5 Jahren ihren Lauf genommen haben, tatsächlich sich widerständig entgegentreten zu können? Im September steht die Landtagswahl in Sachsen, Thüringen und Brandenburg an und ich wünsche mir sehr, dass wir in 5 Jahren keine Neuauflage von eurem Buch brauchen. Was sollten wir tun?
Die Standardantwort ist natürlich immer, organisiert euch. Und es ist halt viel Arbeit und nervenaufreibend, aber ich meine, das Ding ist, die Linke, die deutsche Linke muss sich irgendwie wieder zusammenreißen und funktionieren können. Also Nazis, Neonazis fühlen sich viel zu wohl. Selbst in Berlin schaffen sie es, sich in Gruppen zu organisieren und Antifaschistinnen zu verprügeln, Versuche auf den CSD und so weiter zu machen oder eben auch anderen Prides so auf dem Land. Und das sollte überhaupt gar nicht möglich sein. Also wir müssen eigentlich ein Klima schaffen, wo dieser Heimatbegriff oder das Credo sollte eigentlich lauten, eure Heimat wird unser Albtraum. Und zwar, weil der Antifaschismus so stark ist, dass Faschos sich überhaupt nicht mehr trauen, so selbstbewusst aufzutreten.
Vielleicht müssen wir uns als Menschen in dieser Gesellschaft kennenlernen. Und irgendwie, ich weiß nicht, es klingt auch irgendwie sehr verträumt, aber ich habe das Gefühl, ja, es fehlt halt einfach diese menschliche Basis. Auch wenn Menschen zusammen organisieren, dass sie wirklich Interesse daran haben, sich gegenseitig zu unterstützen, dass sie wirklich erkennen, dass wir nebeneinander auch existieren. Ich habe persönlich keinen Bock mehr, einfach mit anderen zu koexistieren und gar nicht so wahrnehmen zu können, was ja überhaupt abgeht. Keine Ahnung, am Ort, in Gießen und so weiter. Und ich denke, das brauchen wir. Und ich denke auch, vielleicht ein bisschen muss man mehr Selbstkritik betreiben. Also ich fange bei mir an und ich denke, das brauchen wir alle. Und auch ein bisschen so nicht nur in Opferrollen denken und auch verstehen, dass man irgendwie, auch wenn man halt vieles erlebt und so weiter, dass diese Opferrolle ist, darf uns jetzt nicht beschreiben, weil wenn wir einfach so aufgeben, dann sind wir das halt einfach, was die Leute aus uns machen wollen. Und ich denke, das ist halt, was jetzt Rechte auch von uns wollen.
Hey, psst. Wenn du keine Folge des Pissy-Podcasts verpassen möchtest, dann folge doch unserem Account hier und lass uns deine Bewertung da. Wir freuen uns riesig über dein Feedback.
Das ist ein schönes vorläufiges Schlusswort. Ich wollte die Schlusskategorie von einem sehr bekannten deutschen Podcast klauen. Ich hoffe, es gibt keine GEMA für so Podcast-Kategorien. Deswegen sage ich, glaube ich, lieber, ich leihe mir diese Kategorien. Und zwar vom Politikteil von der Zeit. Da haben sie zwei tolle Schlusskategorien. Und zwar ist die eine die sogenannte Flop 5, die wir jetzt hier zusammen lösen können. Nämlich, was sind fünf Flops, die ihr im Zusammenhang mit all den Themen, die wir gerade besprochen haben, alle Sachen in Bezug auf den postmigrantischen Diskurs in Deutschland, die ihr nicht mehr hören könnt? Eure fünf Flops. Es müssen auch nicht ganz fünf sein, wir können auch drei machen oder wie viele ihr mitgebracht habt.
Zusammen fünf.
Ja, ja, auf jeden Fall. Jetzt nicht zehn, sondern gemeinsam.
Also ich denke so, mein erster Gedanke ist so Pauschalisierung vielleicht. Wir mussten auch uns selbst nicht mehr als pauschale Kategorien begreifen, sondern als komplexe Communities.
Gut.
Völkische Verklärungen, also eine Romantisierung von irgendwelchen Heimaten, egal welche, aber auch zum Beispiel so Formulierungen wie so Leute als so die Brüdern und Schwestern oder so zu bezeichnen. Das sind für mich GenossInnen oder Verbündete, aber wir müssen weg davon kommen, da rechte Sprache irgendwie so zu verwenden.
Zane, vielleicht kann ich dir noch einen Flop leihen. Und zwar hast du an einer Stelle geschrieben, in Leipzig habe ich gelernt, dass man nichts einfach gut finden darf.
Ja.
Ist das ein Flop von dir und was meint er?
Nee, ich finde das so, meckern ist halt, das haben wir gesagt, irgendwie ist eine sehr schöne Leitkultur, auch in Ostdeutschland. Und ich habe das Gefühl, das ist auch der Fall in Syrien. Man kann niemals Ostdeutschland und Syrien vergleichen, aber genau. Vielleicht viel mehr meckern, aber auch so irgendwie, wir brauchen so niveauvoll meckern einfach. Mhm. Ja.
Also und dann wäre dein Flop das nicht niveauvolle Meckern.
Ja.
Gut.
Oppression Olympics. So, das zum Wettbewerb zu machen, wer am wenigsten Privilegien hat. Ich finde, es ist total wichtig, dass wir über unsere Unterschiede sprechen und darüber sprechen, dass wir auch in unterschiedlichen materiellen Realitäten sind, aber du gewinnst dafür nichts, dass du schwerer hast als ich.
Und das Gefühl hast du aber, dass das was ist, was passiert.
Ja, ich denke, in allen politischen Zusammenhängen gibt's das, aber eben auch so im rassistischen. Also so zum Beispiel so, als der russische Angriffskrieg auf die Ukraine ausgebrochen ist, gab es dann Leute in der Anti-Rabbabel, die dann darüber gesprochen haben, also die dann so ein bisschen UkrainerInnen als so weiß rassifizieren wollen und es, als ob das A, so wichtig ist da, wenn Bomben irgendwie auf die Leute fliegen, ob die jetzt weiß sind oder nicht. Es ist scheiße, egal wer da sitzt. Und B, als ob da nicht auch eine große jüdische Bevölkerung wäre. Und C, als ob Antislawismus auch kein Thing wäre. Klar kann man darüber sprechen, wie wurden Leute aus der Ukraine willkommen geheißen versus Leute aus Syrien oder Afghanistan oder Iran. Und es sollten da keine rassistischen Unterschiede gemacht werden. Aber dieses Ding von Empathieentzug fand ich einfach daneben.
Und habt ihr einen fünften Flop, auf den ihr euch einigen könnt?
Du hast gerade Empathielosigkeit genannt. Ich denke, ja, wir brauchen mehr Empathie füreinander. Aber ja, Ich weiß nicht, ob das ein Flop ist, aber
naja. Das ist ein Wunsch. Was mich zur allerletzten Frage bringt, nämlich, was euch beiden Hoffnung macht.
Ich bin ein sehr pessimistischer Mensch. Mir macht nichts Hoffnung. Ich habe das Gefühl, es gibt gerade nichts auch, was mir für die nächsten Jahre auch so Glück bringen könnte und so weiter im politischen Sinne, sondern ich wünsche mir so sehr, dass wir erkennen, dass die Realität einfach schlecht ist und dass wir daran arbeiten müssen.
Hengami, hast du einen positiveren Note, auf den du uns entlassen kannst?
Also ich finde es absolut relatable, was Zane gesagt hat, aber ich habe jetzt seit 5-6 Wochen kein Instagram mehr auf dem Handy. Ich gucke nur noch weniger rein und spreche dann lieber mehr mit Leuten offline. Und das macht auf jeden Fall einen schöneren Blick auf die Welt, als
das klingt alles nach über Instagram zu sehen.
Nee, aber auf Instagram kommt einem vieles noch ein bisschen beschissener vor, als es ist. Also es ist sehr beschissen, aber so gerade was so Diskurse oder Debatten angeht und so Nuancen, da die Nuancen liest man oft nicht auf Instagram. Da hört man nur so die Leute, die am lautesten brüllen, ja, aus allen Lagern. Und wenn man sich dann aber irgendwie mit Leuten hinsetzt und drüber spricht, dann merkt man so, man ist vielleicht gar nicht so einsam, wie man dachte.
Das ist jetzt ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid, euch mit mir unterhalten habt. Und ja, bis zur nächsten Pissi-Folge. Danke fürs Zuhören und Einschalten.
Vielen Dank dir, Sarah.
Dankeschön.
Tschüss.
Der Pissi-Podcast ist eine Produktion des Missy-Magazin in Kooperation mit dem Gunda-Werner-Institut. Konzept und Produktion Ulla Heinrich. Produktion Gunda-Werner-Institut Julia Reger. Jingle und Sounddesign Neda Sanay. Video Joanna Georgi. Schnitt Marie Minkow.
Dir gefällt der Pissi-Podcast? Du möchtest mehr feministische Inhalte in deinem Alltag? Dann abonniere den kostenlosen Newsletter des Gunda-Werner-Instituts und folge uns auf Instagram für deine Extraportion Feminismus.